Stell dir für einen Moment mal eine gigantische, uneinnehmbare, mittelalterliche Festung vor.
Okay.
Also die Schatzkammern quellen über, die Ernten sind rekordverdächtig und jeder im Land zahlt brav seine Steuern an den Burgherrn. Eigentlich ein Bild absoluter Stabilität.
Eigentlich, ja.
Genau. Aber wenn du dann genauer hinsiehst, bemerkst du was Verrücktes. Die reichsten Kaufleute der Stadt verkaufen gerade völlig panisch ihre Ländereien. Und zwar für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes und fliehen in die Wälder.
Weil sie den Drachen sehen.
Exakt. Jemand hat das Gerücht gestreut, dass ein Drache im Anflug ist. Und dieser Drache, der heißt künstliche Intelligenz.
Ein sehr präsenter Drache im Moment.
Absolut. Und damit willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Unsere Mission heute, basierend auf den brandneuen ValueForge-Daten vom Juli 2026, ist es herauszufinden, ob Adobe gerade von diesem KI-Drachen gefressen wird oder ob dieser krasse 40-prozentige Kurssturz auf aktuell $222, ob das vielleicht die größte Einstiegschance des Jahrzehnts für dich ist? Also lass uns das mal aufdröseln.
Ja, lass uns das machen, denn der Markt bewertet das Unternehmen gerade wirklich völlig anders als noch vor ein paar Jahren. Also das Kursgewinnverhältnis, das KGV, das lag mal bei über 60.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, und jetzt? Jetzt sind wir bei 19. Das ist ein beispielloser Bewertungsabschlag für ein Unternehmen, das ja jahrzehntelang als absoluter, unantastbarer Premiumwert galt.
Mhm.
Wir müssen uns also echt genau ansehen, was diesen massiven Vertrauensverlust ausgelöst hat, bevor wir überhaupt anfangen, über Kaufchancen zu sprechen.
Richtig. Und um das zu verstehen, müssen wir uns diesen berühmten Burggraben von Adobe genauer ansehen. In der Finanzwelt spricht man da ja oft vom sogenannten Lock-in-Effekt.
Genau, der Lock-in.
Aber wie sieht dieser Lock-in in der Praxis eigentlich aus? Also wir reden hier ja von Kunden, die massiv an Adobe gebunden sind. Warum gehen die nicht einfach?
Weil dieser Lock-in-Effekt bei Adobe auf extrem hohen Wechselkosten basiert. Und die sind nicht in erster Linie finanzieller, sondern struktureller Natur.
Okay, wie meinst du das?
Naja, denk mal an die großen professionellen Werbeagenturen weltweit, also Giganten wie Dentsu, Publicis oder Omnicom.
Mhm, die ganz großen Fische.
Genau. Deren gesamte Infrastruktur baut komplett auf Adobe auf. Ein Grafikdesigner in Tokio erstellt zum Beispiel ein Layout, speichert das als proprietäre Photoshop-Datei, also als PSD.
Ah, und das Format ist der Knackpunkt.
Richtig. In dieser Datei stecken ja hunderte von Ebenen, Vektordaten, ganz spezifische Typografie-Metadaten. Und diese Datei wird dann über die Creative Cloud an eine Kollegin in New York geschickt.
Die das Ganze dann in Adobe Illustrator weiterverarbeitet.
Exakt. Diese Formate sind der unangefochtene Industriestandard. Du kannst als Agentur nicht einfach am Montag beschließen, so, ab morgen nutzen wir eine andere Software.
Weil dann plötzlich tausende alte Kundenprojekte nicht mehr fehlerfrei geöffnet werden können, oder?
Ganz genau. Und die Umschulung von tausenden Mitarbeitern auf völlig neue Workflows, das würde Millionen kosten und den laufenden Betrieb komplett lahmlegen.
Das ist eigentlich, als hätte Adobe jahrzehntelang das absolute Monopol auf die besten Pinsel und Leinwände der Welt gehabt. Jeder Künstler musste bei ihnen einkaufen, weil nur ihre Leinwände in die standardisierten Rahmen der Galerien passten.
Schönes Bild, ja.
Aber genau hier setzt ja unser Drache an, die künstliche Intelligenz. Wir sehen jetzt KI-native Konkurrenz wie Midjourney oder auch Canva, die diesen ganzen Prozess aufbrechen.
Oh ja, das tun sie.
Plötzlich brauchen die Leute gar keine Pinsel und speziellen Leinwände mehr, weil sie einfach einer Maschine sagen können, druck mir ein fertiges, meisterhaftes Gemälde. Das verwässert doch den Unterschied zwischen dem mühsamen Beherrschen eines Werkzeugs und dem fertigen Endergebnis komplett.
Und das ist genau der Kern der aktuellen Marktpanik. Wenn das Endergebnis durch einen simplen Textprompt generiert wird, verschiebt sich die gesamte Wertschöpfung.
Der stundenlange manuelle Bearbeitungsprozess fällt einfach weg.
Richtig. Der Wert der klassischen Editiersoftware sinkt, weil die Eintrittsbarriere für Design massiv runtergeht. Ich meine, jeder Praktikant kann plötzlich Bilder erzeugen, für die man früher einen Senior Art Director brauchte.
Krass.
Der Markt befürchtet halt, dass diese KI-Abkürzung Adobes Kernprodukte völlig obsolet macht. Aber man muss auch sagen, Adobe schaut da nicht tatenlos zu.
Nee, sie haben ja mit Adobe Firefly eine eigene generative KI entwickelt.
Genau, und sie haben die extrem tief in Photoshop und Illustrator integriert.
Aber da muss ich mal kritisch nachfragen. Ist das in der Praxis wirklich ein unüberwindbarer Vorteil? Ich meine, wenn Midjourney oder die Modelle von OpenAI einfach viel bessere, fotorealistischere Bilder generieren werden, werden diese riesigen Agenturen dann nicht trotzdem einen Weg finden, diese externen Tools zu nutzen und Adobes Ökosystem langsam zu verlassen? Die offene Konkurrenz entwickelt sich doch rasend schnell.
Das stimmt. Die Qualität steigt enorm. Aber hier kommt ein Faktor ins Spiel, den viele Technologieenthusiasten gerne mal übersehen, und zwar kommerzielle Sicherheit.
Ah, okay.
Firefly wird von Adobe ausschließlich mit lizenzierten, urheberrechtlich völlig unbedenklichen Daten trainiert.
Also sowas wie Adobe Stockbilder oder Public Domain Material.
Ganz genau. Die offenen Modelle wie Midjourney haben ja quasi das gesamte Internet gescrapt, inklusive geschützter Werke von Künstlern und Marken.
Oh, das kann teuer werden.
Und wie? Wenn du als globale Werbeagentur eine Kampagne für einen Fortune 500-Kunden erstellst und so ein unreguliertes KI-Modell nutzt, läufst du massiv Gefahr, dass das generierte Bild subtile Elemente eines geschützten Werks enthält.
Und dann hagelt es Urheberrechtsklagen in Millionenhöhe.
Exakt. Und hier ist Adobes Joker. Sie garantieren ihren Enterprise-Kunden vertraglich eine rechtliche Absicherung. Wenn die wegen eines Firefly-Bildes verklagt werden, übernimmt Adobe die Kosten.
Wow, okay. Das heißt, für große Unternehmen, die Risikominimierung über alles stellen, ist diese juristische Firewall eigentlich ein viel massiverer Wettbewerbsvorteil als die bloße Pixelqualität.
Richtig. Es geht auf Unternehmensebene nicht nur darum, wer das schönste Bild generiert,
sondern wer das rechtlich sicherste Bild für den millionenschweren kommerziellen Gebrauch liefert. Verstehe. Okay, wenn dieser Burggraben durch Firefly also noch eine gewisse Stabilität hat, wie spiegelt sich das in den Zahlen wider?
Lass uns in die Bilanz schauen.
Weil wenn du jetzt zuhörst und denkst, Moment, ich bin eigentlich ein konservativer Investor. Ich suche grundsolide Unternehmen, die am besten eine ordentliche Dividende zahlen. Aber laut den Value-Forge-Daten zahlt Adobe keinen einzigen Cent Dividende. Null.
0,0.
Warum sollte also ein so werteorientierter, konservativer Investor hier überhaupt genauer hinsehen?
Weil wir hier diese traditionelle Sichtweise auf Rendite mal kurz aufbrechen müssen. Für Anleger, die monatlich frisches Bargeld auf dem Konto brauchen, ist Adobe schlichtweg das falsche Investment. Das muss man klar sagen.
Okay.
Wenn du aber als konservativer Investor auf langfristigen, steuereffizienten Werterhalt und den Zinseszins schaust, gibt es einen viel mächtigeren Hebel als die Dividende.
Und der wäre?
Die Kapitalallokation des Managements, ganz konkret in Form von massiven Aktienrückkäufen.
Lass uns das mal ganz simpel für unsere Zuhörer aufdröseln. Aktienrückkäufe, das ist doch eigentlich, als hättest du ein Stück von einer großen Pizza.
Okay, ich bin gespannt.
Anstatt dir jetzt noch ein bisschen Extrakäse obendrauf zu legen, was der Dividende entsprechen würde, kauft der Pizzabäcker einfach nach und nach die Stücke deiner Sitznachbarn auf und nimmt sie komplett vom Tisch.
Schöner Vergleich.
Und ohne dass du auch nur einen Finger krumm machen musst, repräsentiert dein eigenes Pizzastück plötzlich einen viel größeren prozentualen Anteil an der gesamten verbleibenden Pizza.
Ein extrem treffendes Bild. Und der Effekt auf den Wert deines Stücks ist enorm, weil der Gewinn des Unternehmens nun durch viel weniger Aktien geteilt werden muss.
Was sagen die Zahlen da konkret?
Die Value-Forge-Analyse zeigt das echt eindrucksvoll. Von 2016 bis 2025 hat Adobe die Anzahl der ausstehenden Aktien von 498 Millionen auf 426 Millionen reduziert.
Wahnsinn, das sind fast 15% aller Anteile, die einfach vom Markt genommen wurden.
Genau. Und dadurch, dass Adobe die Gewinne einbehält und nicht ausschüttet, zwingen sie dich als Anleger auch nicht dazu, auf dieses Kapital sofort Steuern zu zahlen, wie es ja bei einer Dividende der Fall wäre. Das Geld arbeitet unangetastet weiter.
Und wie genau hat dieses Geld gearbeitet? Also was für Zahlen stehen da für diesen Zeitraum im Raum?
Also zwischen 2016 und 2025 hat sich der Gewinn hier Aktie, das sogenannte EPS, fast verfünffacht.
Verfünffacht?
Ja, von 11,75 US-Dollar auf 55,80 US-Dollar. Und was eigentlich noch wichtiger ist, der Free Cashflow ist massiv gestiegen. Er lag 2025 bei über 23 US-Dollar pro Aktie.
Das war mehr als eine Versechsfachung, oder?
Genau im selben Zeitraum.
Warte mal, das heißt, nach allen Abzügen, nach allen Investitionen in Server, in Personal, in die Entwicklung, bleiben pro Aktie am Ende des Jahres 23 Dollar reines, freies Bargeld auf dem Konto übrig.
Ja, reiner Cash.
Das erklärt natürlich, wie Sie diese massiven Aktienrückkäufe finanzieren können, ohne Großkredite aufnehmen zu müssen.
Exakt. Und wir müssen hier noch auf eine weitere Kennzahl schauen, die für Value-Investoren quasi der heilige Gral ist.
Nämlich?
Der ROIC, also die Rendite auf das investierte Kapital. Diese Kennzahl sagt uns, wie gut das Management darin ist, das Geld im Unternehmen arbeiten zu lassen. Und Adobe lag hier im Jahr 2025 bei über 36%.
Das bedeutet praktisch, für jede 100 Dollar, die Adobe wieder in das eigene Geschäft steckt, generieren sie 36 Dollar reinen operativen Gewinn im Jahr.
Ganz genau.
Das ist absurd hoch. In normalen Industrien feiert man ja schon kleine zweistellige Werte.
Ein so hoher ROIC über einen so langen Zeitraum ist in der Finanzwelt der ultimative mathematische Beweis für einen extrem starken historischen Burggraben.
Das geht nur, wenn die Kunden bereit sind, Premiumpreise zu zahlen.
Richtig, und wenn die laufenden Kosten für die Bereitstellung der Software dank der Cloud minimal sind, sie nehmen dieses hochprofitable Kapital und wirtschaften damit einfach weiter, ohne sich nennenswert zu verschulden. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Free Cashflow liegt bei winzigen 0,67.
Das heißt, Sie könnten Ihre kompletten Schulden in etwas mehr als einem halben Jahr einfach aus der Portokasse abbezahlen.
Ja, locker.
Okay, aber und hier kommt jetzt das große Aber. Wenn Sie in der Vergangenheit so extrem effizient waren und diese krasse 36-prozentige Rendite eingefahren haben, warum sehen wir dann in den brandaktuellen Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres, also veröffentlicht am 11. Juni 2026, plötzlich, dass die Profitabilität schrumpft?
Das ist die große Frage.
Verzetteln Sie sich gerade oder ist das pure Absicht? Die Umsätze sehen ja oberflächlich betrachtet immer noch gigantisch aus.
Die Umsätze sind in der Tat auf einem absoluten Allzeithoch. 6,62 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Quartal. Das ist ein Wachstum von gut 11-13% gegenüber dem Vorjahr. Und 97% davon stammen aus wiederkehrenden Abonnements.
Ein absoluter Traum für jedes Softwareunternehmen.
Eigentlich schon. Aber die operative Marge, genauer gesagt die Non-GAAP Operating Margin, ist von 47,4% im Vorquartal auf 44,5% gefallen.
Kurz zur Erklärung für dich da draußen, Non-GAAP bedeutet im Grunde, dass wir hier einmalige Buchhaltungseffekte oder aktienbasierte Vergütungen herausrechnen und wirklich nur auf die Marge des harten operativen Tagesgeschäfts schauen. Richtig.
Genau.
Und bei einem Softwareunternehmen, das ja eigentlich gigantische Skaleneffekte haben sollte, wo der 1-millionste Kunde in der Cloud quasi keine Zusatzkosten mehr verursacht, da ist ein Margenrückgang bei gleichzeitig steigendem Umsatz doch ein massives Warnsignal. Verbrennen die da gerade Geld?
Sie verbrennen es nicht, sie investieren es in eine extrem aggressive strategische Offensive, weil sie natürlich spüren, dass der Markt sich dreht. Es gibt hier zwei massive Kostentreiber. Der erste ist die Übernahme von SEMrush im April 2026.
SEMrush?
Genau. SEMrush ist ein Gigant im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, also SEO, und der Analyse von digitalen Markttrends. Adobe hat die Firma gekauft und damit quasi auf einen Schlag 480 Millionen Dollar an neuen, jährlich wiederkehrenden Umsätzen dazu gewonnen.
Das klingt nach einem guten Deal, aber wie passt eine SEO-Software in das kreative Ökosystem von Photoshop und Illustrator? Was ist da die Vision dahinter?
Die Vision ist die komplette Schließung der Wertschöpfungskette für Marketer. Bisher war es so, ein Marketing-Team hat in SEMrush analysiert, welche Keywords auf Google gerade trenden. Dann sind sie zu Adobe gewechselt, um die passenden Grafiken und Landingpages dafür zu designen.
Ah, okay.
Durch die Integration kann Adobe jetzt einen Workflow anbieten, bei dem die KI Firefly automatisch Werbebanner generiert, die exakt auf die neuesten SEO-Daten von SEMrush abgestimmt sind.
Und das ohne, dass der Nutzer jemals das Adobe-Ökosystem verlassen muss?
Genau. Das ist strategisch brillant, aber die technische und personelle Integration zweier so großer Softwareplattformen, das kostet in den ersten Monaten enorm viel Geld. Und das drückt sofort die operative Marge.
Okay, M&A, also Fusionen und Übernahmen, kosten am Anfang immer Marge, das leuchtet ein. Aber du meintest, es gibt zwei Kostentreiber. Was ist der zweite Grund für den Margendruck?
Ein brutaler Preiskrieg am unteren Ende des Marktes. Wir haben ja vorhin über Canva gesprochen.
Genau, die Canvas und Figmas dieser Welt.
Canva hat das Design so einfach und billig gemacht, dass Millionen von Schülern, Studenten und kleinen Unternehmen es nutzen. Und Adobe attackiert das jetzt frontal.
Wie machen die das?
Sie pumpen Millionen in eine Freemium-Strategie für Produkte wie Acrobat und Adobe Express. Sie verschenken also sehr gute, cloudbasierte Basisversionen ihrer Tools.
Einfach umsonst?
Ja. Das Ziel ist es, diese jungen Nutzer ganz früh in das eigene Ökosystem zu ziehen. Und die Strategie funktioniert auch messbar. Die monatlich aktiven Nutzer im Business- und Consumer-Bereich sind auf über 850 Millionen explodiert.
850 Millionen?
Ja, aber diese Nutzer zahlen anfangs natürlich nichts. Sie verursachen jedoch massive Serverkosten und erfordern riesige Marketingbudgets.
Sie opfern also ganz bewusst die heutige Marge, um die Marktanteile von morgen zu sichern. Das ist so ein klassisches Silicon Valley-Manöver.
Absolut.
Aber es gibt noch einen anderen Faktor im Bericht von Juni 2026, der bei mir echt die Alarmglocken schrillen ließ. Mitten in dieser ganzen kritischen Phase verlässt der Finanzchef, der CFO Dan Dern, völlig überraschend das Unternehmen.
Ja, das war ein Schock.
Steve Day musste jetzt als Interimslösung einspringen. Ein plötzlicher CFO-Abgang in der wichtigsten Transformationsphase der Firmengeschichte. Warum reagiert die Börse da so unglaublich allergisch?
Weil der CFO für institutionelle Anleger der wichtigste Garant für Stabilität ist. Der CEO verkauft die große Vision, aber der CFO garantiert, dass die Mathematik dahinter auch wirklich stimmt. Wenn der Finanzchef geht, ohne dass ein geordneter Übergang zu einem festen Nachfolger stattfindet, das hassen die Märkte.
Weil es nach Chaos aussieht.
Genau. Es entstehen sofort Spekulationen. Gab es internen Streit darüber, wie viel Geld für diese Semrush-Integration oder den Preisklick gegen Canva verbrannt werden darf? Hat der CFO vielleicht Risiken in der Bilanz gesehen, die der Markt noch gar nicht kennt?
Diese personelle Unsicherheit kombiniert mit dem messbaren Margendruck und eben dieser diffusen Angst vor der KI-Revolution, das hat quasi den perfekten Sturm erzeugt, der den Aktienkurs dann um 40% auf diese 22 Dollar einbrechen ließ.
Exakt so ist es.
Das führt uns direkt zur alles entscheidenden Frage für die Bewertung. Wir kennen jetzt die ganzen Ängste. KI-Konkurrenz, Margendruck, der unglückliche CFO-Abgang. Und wir kennen die fundamentalen Stärken. Eine Gelddruckmaschine mit Rekordumsätzen, 850 Millionen Nutzern und der klugen Semrush-Integration. Wenn wir jetzt auf diesen Preis von knapp 222 US-Dollar schauen, ist das das Schnäppchen des Jahrzehnts.
Um das rational zu beantworten, greift ValueForge auf ein DCF-Modell zurück, also das Discounted Cashflow-Modell.
Warte kurz, für alle, die das nicht jeden Tag machen, DCF-Modell, das bedeutet doch im Grunde, dass wir versuchen abzuschätzen, wie viel freies Bargeld das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren erwirtschaften wird.
Richtig.
Und weil ein Dollar heute mehr wert ist als ein Dollar in 10 Jahren wegen Zinsen und Inflation, rechnen wir diese zukünftigen Gewinne mit einem Abschlag, also einem Discount, auf den heutigen Tag herunter.
Richtig. Warum ist das genauer, als einfach nur auf den aktuellen Gewinn zu schauen?
Weil es den wahren inneren Wert eines Unternehmens abbildet, völlig unabhängig von kurzfristigen Börsenstimmungen. Und jetzt wird's spannend. Wenn wir dieses Modell mit dem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten Jahre füttern, und das lag bei Adobe im Durchschnitt bei stolzen 45,1, dann würde der faire Wert der Aktie heute bei satten 334,20 € liegen.
Wow, das wäre ein massives Aufwärtspotenzial von über 50% vom jetzigen Kurs aus. Da würde man als Value-Investor ja sofort blind zuschlagen.
Genau. Und selbst wenn wir ein absolutes Horrorszenario durchrechnen und annehmen, dass das Gewinnwachstum von Adobe auf mickrige 3% pro Jahr einbricht, was ja sehr wenig ist.
Ja, selbst dann läge der faire Wert bei diesem historischen KGV von 45 immer noch bei 250,80 €. Die Aktie wäre bei aktuell 222 Dollar, also selbst in einem extrem konservativen Wachstumsszenario, noch unterbewertet.
Aber warte, hier muss ich wirklich mal reingrätschen. Ein KGV von 45. Ein Multiplikator von 45 auf den Gewinn. Das stammt doch aus einer Zeit, als Adobe der absolut unantastbare König der Softwarewelt war. Wir hatten null Zinsen und das Geld saß locker. 2021 lag das KGV in der Spitze sogar bei unfassbaren 66.
Das stimmt.
Ist es da nicht völlig naiv zu glauben, dass der Markt diesem Unternehmen im Zeitalter der generativen KI, wo der Burggraben ja offensichtlich Risse bekommt, jemals wieder eine derart extreme Bewertungsprämie zugestehen wird?
Das ist, und da sprichst du was Wichtiges an, das ist der wunde Punkt der gesamten Analyse. Wir sprechen hier von der Gefahr der sogenannten Multiple Compression. Also wenn der Markt einem Unternehmen einfach strukturell ein niedrigeres KGV zuweist, weil das Umfeld rauer geworden ist.
Okay, und was passiert dann mit der Rechnung?
Wenn wir das DCF-Modell mit einem viel realistischeren, neuen KGV von 25 durchrechnen, was für ein reifes Softwareunternehmen in einem hart umkämpften Umfeld eine sehr faire, solide Bewertung ist, dann stürzt unser berechneter fairer Wert massiv ab.
Auf wie viel?
Er fällt auf nur noch $185.26.
Uff. Okay, $185 fairer Wert bei einem KGV von 25 und wir stehen aktuell an der Börse bei $22. Das heißt doch, in diesem absolut realistischen Szenario ist die Aktie trotz des heftigen 40-prozentigen Absturzes aktuell immer noch deutlich zu teuer.
Das ist die harte mathematische Realität. Der Markt hat diese hohe Bewertungsprämie bereits rasiert. Das aktuelle KGV liegt ja derzeit bei etwa 19.
Wahnsinn!
Die Frage, ob sich hier bei $222 eine echte Kaufchance bietet, lässt sich also ganz klar beantworten. Ja, aber nur unter einer ganz spezifischen Bedingung. Du solltest hier nur investieren, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass Adobe durch die kommerzielle Sicherheit von Firefly und diese clevere SEMrush-Integration sein Monopol nicht nur verteidigt, sondern sogar ausbaut.
Mhm.
Du musst wirklich daran glauben, dass die Wall Street Adobe in ein paar Jahren wieder als absoluten Premium-Wachstumswert sieht und das KGV wieder Richtung 40 klettert.
Und wenn ich das nicht glaube?
Wenn du glaubst, dass Adobe sich an ein dauerhaft niedrigeres Bewertungsniveau von etwa 25 gewöhnen muss, dann ist der aktuelle Preis einfach kein Discount, sondern schlichtweg immer noch zu hoch.
Das fasst das Paradoxon dieser Aktie echt perfekt zusammen. Auf der einen Seite sehen wir hier eine operative Maschine, die Geld druckt wie nie zuvor, mit einer historischen Kapitalrendite von über 36% und massiven Aktienrückkäufen.
Absolut.
Auf der anderen Seite steckt dieses Unternehmen in einem echten existenziellen Krieg um die Frage, was Software überhaupt noch wert ist, wenn KI-Modelle uns die harte Arbeit abnehmen. Die nackten Zahlen zeigen Stärke, aber der Preis spiegelt halt diese fundamentale Angst vor Disruption wider.
Und genau diese Disruption wirft am Ende eine Frage auf, die man für sich selbst beantworten muss, wenn man über die Zukunft von Adobe nachdenkt.
Hau raus!
Wir haben heute super viel über Canva, über Midjourney, über Figma gesprochen. Aber was, wenn Adobes größter Konkurrent in 5 Jahren gar keine andere Firma mit einer intuitiveren Software ist?
Oh! Woran denkst du da?
Was, wenn der eigentliche Konkurrent das generelle Konzept einer Softwareoberfläche an sich ist? Stell dir vor, du öffnest in ein paar Jahren gar kein spezifisches Designprogramm mehr.
Sondern?
Du interagierst einfach mit einem allgemeinen KI-Agenten, der direkt in dein Betriebssystem integriert ist. Du äußerst einfach einen Gedanken und im Hintergrund generieren unsichtbare Text-KIs sofort die perfekten Grafiken, das Layout und die Kampagne. Die eigentliche Software, die Werkzeugleisten, die Ebenen, die Dateiformate, all das verschwindet völlig im Hintergrund.
Das würde ja alles ändern.
Genau. Wenn der Mensch die Schnittstelle zum Werkzeug gar nicht mehr braucht, wer profitiert dann noch von Login-Effekten und proprietären Dateiformaten?
Das ist ein Gedanke, der das gesamte Konzept von Software as a Service komplett auf den Kopf stellt. Und das schließt doch irgendwie den Kreis zu unserer mittelalterlichen Burg vom Anfang.
Absolut.
Weil wenn der Drache der künstlichen Intelligenz nicht einfach nur über die Mauern fliegt, sondern das Konzept von Mauern an sich völlig überflüssig macht, dann nützen dir am Ende die vollsten Schatzkammern der Welt nichts mehr.
Ganz genau.
Und das ist deine Aufgabe für heute, wenn du über diesen Deep Dive nachdenkst. Hinterfrage mal deine eigenen Annahmen über Burggräben. Glaubst du, dass kommerzielle Sicherheit und clevere Integrationen wie SEMrush ausreichen, um diese riesige Festung zu schützen? Oder siehst du die Fundamente der Softwarewelt bereits bröckeln? Nimm diese Gedanken und die harten Kennzahlen, die wir heute aufgedröselt haben, und triff deine eigene fundierte Entscheidung über den wahren Wert dieses Unternehmens. Danke, dass du heute dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.